Samstagsuni im Sommersemester 2014. Freiburg 2025. In welcher Stadt wollen wir leben? Fünfter Vortrag. Dr. Ulrich Fuchs. Chancen, Risiken und Nebenwirkungen des Projekts Kulturhauptstadt Europas.
Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die freundlichen und einleitenden Worte von Herrn Müller und von Herrn Flasser. Und bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Anwesenheit an einem Samstagvormittag. Ich werde Sie mit auf eine kleine Reise nehmen, in zwei Kulturhauptstädte, die ich selbst verantwortet habe, nämlich nach Marseille und nach Linz, zwei sehr unterschiedliche Projekte, wie Sie sich vorstellen können. Bewusst werde ich mich nicht zu Freiburg 2025 äußern können, unter anderem, weil ich Gefahr laufe, Mitglied der Jury zu sein, die für das Jahr 2025 die Entscheidung trifft, und zum Zweiten, weil ich als Nicht-Freiburger dazu auch wenig berufen bin. Dennoch haben wir gestern Abend zwischen zwei interessanten Fußballspielen mit den Verantwortlichen auch Gespräche geführt, um die Chancen und Risiken und auch die Nebenwirkungen einer solchen Bewerbung auszuleuchten. Marseille also war eine Erfahrung, und wer Marseille kennt, weiß, dass es kein einfaches Projekt sein konnte und war. Eine Stadt am Mittelmeer. Linz war die andere Erfahrung, eine kleine Stadt in Österreich, die von der Dimension her eher vergleichbar ist mit Freiburg, weil sie als drittgrößte Stadt des Landes durchaus eben ein Entwicklungspotenzial hat, auf das ich im Einzelnen auch zu sprechen kommen werde. Zunächst aber schauen Sie sich bitte diese Karte an, auch wenn Sie nicht alle Städte lesen können. Sie zeigt die Geschichte der europäischen Kulturhauptstädte, eines Projektes, das es seit 1985 gibt und das zurückgeht auf eine Initiative von zwei damaligen Kulturministern, dem französischen Kulturminister Jacques Lang und der griechischen Kulturministerin Melina Mercouri, die in den 80er Jahren der Auffassung waren, dass Europa aus mehr bestehen sollte als aus Märkten und Moneten, und deswegen die Idee entwickelt haben, pro Jahr einmal eine oder zwei Städte zu einer europäischen Kulturhauptstadt zu ernennen, um den Bürgerinnen und Bürgern Europas die Vielfältigkeit der Kulturen in ihren jeweiligen Städten vor Augen zu führen. Es ist also mittlerweile eine lange, fast 30-jährige Geschichte, die von Erfolgen und Misserfolgen gekennzeichnet ist. Wie sollte es anders sein? Nicht alle Kulturhauptstadtprojekte haben sich in die Kulturgeschichte Europas eingeschrieben. Daher auch mein Hinweis auf die Risiken, die ein solches Projekt beinhaltet. Einige haben sehr wohl Geschichte gemacht und man wird sich an sie erinnern. Es hat in den vergangenen Jahren immer wieder leicht veränderte Formen gegeben, wie die Ernennung zu einer europäischen Kulturhauptstadt stattfindet. Das hat unter anderem damit etwas zu tun, dass im Jahr 2004 10 neue europäische Länder der EU beigetreten sind und natürlich diese Länder auch in diesen Rhythmus integriert worden sind, sodass, ohne dass ich ins Detail gehen will, wie diese Prozedur im Einzelnen verläuft, Ihnen jetzt sagen kann, in jedem Jahr werden also zwei Städte, eine Stadt aus den sogenannten alten EU-Mitgliedstaaten und eine aus den sogenannten neuen, die gar nicht mehr so neu sind, Mitgliedstaaten zu einer Kulturhauptstadt ernannt. Der Prozess ist nicht einfach, bedarf auch einiger Vorbereitung, eines Vorlaufs. Man spricht von 4 bis 5 Jahren. In diesem Jahr, also im Jahr 2014, fällt beispielsweise im September und Oktober eine Entscheidung für das Jahr 2019. Im Jahr 2019 weiß man, dass Italien und Bulgarien das Recht haben, eine Kulturhauptstadt zu benennen. Dort hat auch ein zunächst interner nationaler Wettbewerb stattgefunden. Und aus vielen Bewerbern sind jetzt in Bulgarien 4 und in Italien 6 Bewerberstädte in der zweiten Runde. Und eine Entscheidung trifft letztendlich dann nach vielfältigen Anhörungen, nach Besuchen, nach Auswertung des Bewerbungskonzeptes eine 7-köpfige Jury, die von den EU-Institutionen ernannt wird, die international nach Expertise zusammengesetzt ist und die unabhängig genug ist, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist also ein bisschen vom Verfahren wie bei Olympischen Spielen, natürlich in der Dimension viel kleiner und bescheidener, oder wie bei der Vergabe von Weltmeisterschaften, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass bisher noch keine Überweisungen auf meinem Konto aus Katar oder Ähnliches eingegangen sind. Nochmals, die Geschichte der Kulturhauptstädte weist also Höhepunkte und auch Scheitern auf. Ganz am Anfang stand bei dieser Idee ein Konzept Pate, das mittlerweile überholt ist. Die ersten Kulturhauptstädte, wenn Sie in die Geschichte zurückgehen, hießen beispielsweise Athen, Paris, Florenz, sogar auch einmal Berlin, daran erinnert sich kaum jemand, 1988. Und dann hat die EU und die Verantwortlichen haben dann bald gemerkt, es macht wenig Sinn, wenn man Hauptstädte, die ohnehin schon stark entwickelte Zentren eines Landes sind, noch mit dem Titel Kulturhauptstadt versieht, sodass dann quasi noch eine Krone dazukommt. Und man ist dann von diesem Konzept spätestens seit den 90er Jahren weggegangen und hat gesagt, eigentlich ist das Kulturhauptstadtkonzept, Herr Flasser hat schon angedeutet, keine Auszeichnung, kein Preis für etwas, was eine Stadt schon erreicht hat, sondern es ist mehr oder weniger ein Stipendium, ein selbstfinanziertes Stipendium, um Kultur als einen Entwicklungsfaktor und als einen Motor der Stadtentwicklung zu sehen und wie gesagt nicht die Belohnung für etwas, was in der Vergangenheit geleistet worden ist. So ist beispielsweise dann 1990 zunächst überraschend, aber das hat sich mittlerweile als ein sehr kluger Schachzug erwiesen, beispielsweise Glasgow in Schottland zur europäischen Kulturhauptstadt ernannt worden und nicht eben Edinburgh, die kulturell viel interessanter vielleicht auf ersten Blick scheint. Aber Glasgow, eine Stadt in der Transformation, auch in einer schwierigen Übergangsphase von einer Industriestadt in eine nachpostindustrielle Stadt, hat dieses Projekt, das sagen die Glasgower heute noch, die Verantwortlichen, sehr wohl als Sprungbrett benutzt, um in eine neue Stufe ihrer Stadtentwicklung zu kommen. Und auch wenn Sie an Deutschland denken, dann fällt Ihnen wahrscheinlich bei naivem ersten Zugriff nicht unbedingt Essen und das Ruhrgebiet als eine Region ein, die für kulturelle Hochleistungen bekannt sind. Von außen denkt man dann immer eher an eine Stadt wie beispielsweise München oder vielleicht auch Heidelberg oder was auch immer, was man so aus rein touristischer Sicht dann eben mit Kultur verbindet. Aber gerade diese Entscheidung, Essen und das Ruhrgebiet, war eben auch eine, die eine Region und eine Stadt, die sich im Übergang und im Umbruch befinden, dabei promoviert hat, um sich eine neue städtische Identität zu schaffen, um Qualitäten zu verbessern, um Kultur zu entwickeln als eine Lebensqualität, die in einer postindustriellen Gesellschaft, so wie sie im Ruhrgebiet sich darstellt, eben so nicht vermutet werden konnte. Deswegen, wenn Sie hier schauen, die erfolgreichen Beispiele aus den letzten Jahren, ich habe jetzt nur einige gewählt, eben sind beispielsweise auch die französische Stadt Lille, die eine graue Maus war vor 2004 und heute durchaus eine interessante und attraktive Kulturstadt ist. Auch Liverpool hat sein Image als reine Fußball- und Beatles-Stadt abstreifen können, auch eine Stadt mit großen Schwierigkeiten. Und auf Linz komme ich im Weiteren auch noch mal zu sprechen. Dieses erfolgreichste Kulturprojekt der Europäischen Union, das ist ziemlich eindeutig, ist heute ein sehr begehrter Titel. In Italien haben in der ersten Runde 21 Städte sich um diesen Titel bemüht. In der zweiten Runde sind jetzt 6 übrig geblieben, die gerade große Anstrengungen machen, um sich für den Test im August und September vorzubereiten. Ist ein sehr begehrter Titel geworden. Und er ist auch, glaube ich, in Europa mittlerweile mit einem Image versehen, das den Anstrengungen gerecht wird, weil es nämlich mehr ist als ein Festivaljahr. Es ist ein Jahr, in dem Stadtentwicklung kulminiert, in dem Vorbereitungen von über 5 Jahren sozusagen ihre Apotheose erfahren. Es ist auch kein Jahr, das dann zu Ende geht, ohne dass Aspekte der Nachhaltigkeit und Aspekte der Weiterentwicklung gedacht werden. Es ist oft ein Jahr mit großen Investitionen verbunden im kulturellen Sektor und ein Jahr, in dem Europa auf diese Stadt als Repräsentantin des europäischen Landes, das sie vertritt, schaut und sich hinorientiert. Mit sehr viel Medienecho, mit sehr viel Besucherzahlen, mit sehr vielen Effekten. Wichtig ist, dass für dieses Jahr und für dieses Programm einer Stadt ein unverwechselbares Kulturprogramm entsteht. Also eines, das nicht genauso gut in Helsinki, in Athen oder in Paris stattfinden könnte, das nicht auf Blockbuster und Events konzentriert ist, sondern dass die Vielfältigkeit der kulturellen europäischen Dimensionen ins Zentrum rückt, dass natürlich die eigene Identität entwickelt, die eigene Identität zeigt, aber eben auch die europäische Dimension des Projektes nach vorne stellt. Es ist also nicht die Kulturhauptstadt Deutschlands oder die Kulturhauptstadt Baden-Württembergs, die Sie anstreben, sondern es ist die europäische Kulturhauptstadt Freiburg 2025, die sozusagen zur Debatte steht. Es geht bei diesen Programmen, die entwickelt werden, auch darum, den Kulturbegriff weit auszulegen, ihn über den Kunstbetrieb hinaus zu entfalten. Kultur im weiten Sinne hat eben auch etwas zu tun mit Lebensqualität, beispielsweise im gastronomischen Bereich, beispielsweise auch mit Sport, beispielsweise auch mit der Verbindung von Wissenschaft und Kunst und Kultur und nicht nur ein Kunstfestival, wie es beispielsweise jetzt gerade in Aix-en-Provence, wo übrigens gestern mit großem Beifall das Freiburger Barockorchester aufgetreten ist, oder beim Festspielen in Avignon und so weiter stattfindet, sondern es geht durchaus um im besten Sinne des Wortes ein populäres, breit gefächertes Kulturprogramm, das aber hohe Qualität aufweist und diese hohe Qualität eben auf einer europäischen Dimension. Eine Stadt kann von Europa profitieren, aber es geht auch darum zu zeigen, wie profitiert Europa von dieser Stadt. Diese beiden Seiten sind unverwechselbar und sehr eindeutig damit verbunden. Natürlich ergeben sich daraus vielfältige ökonomische Effekte und vielfältige soziale und kulturelle Effekte. Hier einige Beispiele dafür. Mittlerweile ist es selbstverständlich, dass so ein Kulturhauptstadtjahr ausgewertet wird, auch vorbereitet wird langfristig, dass die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Es geht immer auch um Touristisches, aber das Touristische steht nicht im Vordergrund. Berechnungen wie hier, was Arbeitsplätze anbetrifft, was Umwegrentabilität anbetrifft, sind beispielsweise auch im Moment im Fokus dessen, was in Marseille passiert nach dem Kulturhauptstadtjahr 2013. Unabhängige und von uns in Auftrag gegebene Studien kümmern sich beispielsweise um die Frage, wie hat sich der Zugang eines Publikums zu Kulturveranstaltungen verändert? Sind diese Zahlen von 11 Millionen Besuchern zu erklären, auch damit, dass man Zugang gefunden hat zu Bevölkerungsschichten, die normalerweise an Kunst und Kultur weniger teilnehmen? Wie sind auch die ökonomischen Effekte im Hinblick auf touristische und andere Arbeitsplätze zu interpretieren? Also all das ist etwas, was mit dem Kulturhauptstadtprojekt verbunden ist und aus dem Sie deutlich sehen, dass es eben um mehr geht als nur um die Veranstaltung eines Festivaljahres oder eines Stadtjubiläums oder einer Reihe von Events, wie sie auch zum kulturellen Alltag einer Stadt gehören, und dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Wichtig ist immer die Unverwechselbarkeit sozusagen dessen, was in einer Stadt entstehen kann. Europa ist, wenn Sie mir das als überzeugten Europäer als Bemerkung gestatten, ein Kontinent, das einen unglaublichen kulturellen Reichtum hat. Wenn Sie morgens im Hotel aufwachen und aus dem Fenster schauen, so wie ich heute Morgen in Freiburg, dann wusste ich genau, dass ich nicht in Marseille bin. Und wenn ich in Helsinki gewesen wäre, hätte ich das auch gewusst. Da genügt ein Blick aus dem Fenster. Ich bin mir manchmal, wenn ich in Shanghai aufwache und rausschaue, nicht so sicher, ob ich nicht eventuell auch in Tokio sein könnte. Das heißt, ich will Ihnen damit sagen, die architektonische, die kulturelle, die Vielfalt der Ausdrucksformen in Europa ist ein großer Vorteil unseres Kontinents. Und das in den Vordergrund zu stehen und als Lebensqualität deutlich zu machen, wie divers und wie diversifiziert unsere Kultur in Europa ist, kann uns stolz machen als Europäer und vielleicht ein Stück Narrativ liefern zu dem Europa, das gelegentlich ja nur noch als Wahrnehmung von Krisen gesehen wird und nicht eben auch als einmalige Chance. Deswegen war beispielsweise für Marseille-Provence die geografische Lage, die Sie hier nochmal vor Augen haben, das Unverwechselbare und das Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, die Lage der Stadt im Mittelmeerraum als 2600 Jahre alte Stadt, die seit jeher eine Stadt der Immigration ist, des Exils, des Ankommens, das ist das, was im Zentrum auch der Programmentwicklung stand. Und deswegen war weniger der nordeuropäische oder der osteuropäische Raum unser Interesse, sondern der mediterrane Raum. Und der mediterrane Raum eben auch über Europa hinaus. So ein Projekt ist nie nur europäisch, sondern natürlich international. Und die Schengen-Grenze, die Marseille auch zu Nordafrika hin auszeichnet, sollte in dem Fall keine Grenze gewesen sein, die für Künstlerinnen und Künstler gilt. Aus Algerien, aus Tunesien, aus dem Libanon, aus Libyen, aus Israel und Palästina. Schwieriger war es schon für das Publikum. So einfach ist es nicht, Ägyptern zu sagen, kommt doch mal nach Europa und schaut euch die Kulturhauptstadt an. Da ist Europa auch nach wie vor eine kleine Festung. Und das hat uns übrigens auch verbunden mit der zweiten europäischen Kulturhauptstadt des Jahres 2013, die weniger bekannte Stadt Kosice in der Ostslowakei ist, die auch an der Außengrenze von Schengen liegt, zur Ukraine hin. Und weswegen wir auch mit den Kollegen dort gemeinsame Programme etwa zu dem Thema entwickelt haben, was bedeuten Grenzen in Europa? Grenzen real und Grenzen mental. Wir haben dann einen Blick auf Europa geworfen, der etwas ungewöhnlich ist. Sie müssten sich jetzt einmal um die eigene Achse drehen, dann würden Sie Europa wiedererkennen. So sehen Sie, dass das Cover unseres Programmbuches eigentlich das Publikum schon darauf hinweisen sollte und hingewiesen hat, dass wir Europa andersrum sehen. Dass wir Marseille, den blauen Punkt, mit der Blickrichtung nach Afrika sehen, in den Mittelmeerraum sehen. Und das hat natürlich etwas zu tun damit, dass Marseille selbst als sehr kosmopolitische Stadt, vielleicht neben den drei großen Metropolen Berlin, Paris und London, die kosmopolitischste Stadt, die es in Europa gibt, sehr stark geprägt ist von einer Kultur, die aus Nordafrika stammt, die aus dem Maghreb stammt. Und gelegentlich, wenn Sie in Marseille über den Markt gehen, glauben Sie sich weniger in einer französisch-europäischen Stadt zu befinden, als in einer nordafrikanischen Stadt. Mental und kilometermäßig ist Marseille näher an Algier als an Paris. Und das ist etwas, was das Projekt auch erzählen sollte, was die europäischen Besucher in Marseille auch erfahren sollten. Zugleich ging es bei Marseille nicht nur, und ich erzähle das bewusst, weil ich weiß, dass auch hier über Ihre Überlegungen in die Richtung gehen, um die Stadt als solches, sondern es ging um die Region, die Stadt und die Region. Deswegen auch der Titel Marseille-Provence 2013. Und Sie sehen hier diese Region, die ungefähr gleichzusetzen ist mit dem Departement, in dem Marseille liegt. Das Departement heißt Bouches-du-Rhône, also Rhône-Mündung. Und diese Region umfasst mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern dann doch so bekannte Städte wie Aix-en-Provence, wie Arles und wie Aubagne. Aber Marseille ist natürlich mit 860.000 Einwohnern das Oberzentrum gewesen. Aix-en-Provence ist dann wieder eher vergleichbar mit der Dimension von Freiburg oder von Linz. Und Arles gar ist zwar eine sehr bekannte Stadt, auch als Stadt der verschiedensten Kulturen bekannt, aber doch eben eine Kleinstadt mit nur 50.000 Einwohnern. Also die Challenge, der Defi bestand für dieses Projekt, es programmatisch und von der ganzen Anlage her nicht nur auf Marseille zu konzentrieren, sondern eben auch auf die Region zu konzentrieren. Das war eine sehr große Herausforderung, weil diese Prozesse von großer Widersprüchlichkeit gekennzeichnet waren. Aix-en-Provence und Marseille, die sind Städte, die sich eigentlich überhaupt nicht mögen und wo die Aixer gelegentlich sagen, die Aixer Bourgeois gelegentlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht nach Marseille muss, aber die Marseiller sagen es umgekehrt auch. Manche behaupten, es ginge schon zurück auf die Antike, wo Marseille eben als griechische Gründung und Aix-en-Provence als römische Gründung den Widerspruch bis heute kennzeichnet. Und auch Städte wie Arles und Aubagne waren in diesem Projekt sehr darauf bedacht, dass sie auch vorkommen und von Marseille nicht geschluckt werden oder an den Rand gedrängt werden. Also diese Herausforderung, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen will, weil sie mit sehr vielen politischen Dimensionen auch verbunden ist, da geht es um Metropolentwicklung, auch um Verbesserung von Infrastruktur, was Verkehrswege, was Universitätsverwaltung und so weiter anbetrifft, darüber könnte ich fast einen eigenen Vortrag halten. Aber dieses Projekt ist eben insgesamt, das werden Sie am Ende mit den Zahlen noch sehen, dann doch auch in dieser Hinsicht als Regionalprojekt sehr gelungen. Beides ist also denkbar. Man kann eine Stadt zur europäischen Kulturhauptstadt entwickeln. Man kann aber auch eben die umliegende Region mit einbeziehen als konstitutiven Bestandteil. Immer ist bei einer Kulturhauptstadt Europas, deswegen auch dieser lange Vorlauf von 5 Jahren, auch ein Projekt, ein Bauprojekt, Bauprojekte damit verbunden. Es gibt also, wenn Sie mir den Vergleich gestatten, so etwas wie die Hardware und die Software eines solchen Projektes. Für die Software, das heißt für das kulturelle Programm eines Jahres, bräuchte man auch gar nicht 5 Jahre Vorbereitungszeit. Das ist sogar in gewisser Weise eine der Schwierigkeiten dieses Projektes, dass eine Stadt das 5 Jahre weiß, wir werden's oder wir sind's nach Bewerbungsprozess gewonnen und muss dann diese Durchstrecke aushalten, wie bei Kindergeburtstag, den man immer ankündigt und dann immer noch sagt, es dauert noch und dauert noch und dauert noch. Und so ist das ein bisschen auch mit dem Programm einer Kulturhauptstadt. Bis auf ein paar wenige Leitausstellungen wird kein Kulturhauptstadtmacher ernsthaft 5 Jahre vorher festlegen, welchen Tänzer oder Musiker er einlädt. Und trotzdem ist dieser Vorlauf aber notwendig, weil oft damit verbunden ist, dass die kulturelle Infrastruktur verbessert oder neu gebaut wird, dass sich neue Projekte, auch stadtbauliche, urbanistische Projekte ergeben. Und das bedarf natürlich eines längeren Vorlaufes. Ich zeige Ihnen einige Beispiele nun für diese Infrastruktur, will aber dazu sagen, die Beispiele, die ich Ihnen aus Marseille zeige, sind im Rahmen der Geschichte der Kulturhauptstadt außerordentlich. Außerordentlich, weil Marseille einen unglaublichen Rückstand hatte in der kulturellen Infrastruktur, als zweitgrößte Stadt Frankreichs nachhaltig benachteiligt in der kulturellen Infrastruktur, sodass der Aufholprozess enorm war und die Gelder, um die es da ging, keineswegs beispielhaft stehen, etwa für eine potenzielle Stadt Freiburg 2025. Da ist dann schon eher Linz vergleichbar, auf das ich auch noch komme. Sie haben vielleicht einiges gesehen oder gehört auch von diesen Baumaßnahmen. Da ist also zum einen mal, Sie sehen später auf einem anderen Bild noch besser, oben links, das Museum für die europäische und mittelmeerische Zivilisation, ein ethnologisches Museum, gebaut worden. Allein das mit einem Bauvolumen von 190 Millionen Euro. Und das ist, die Frankreich-Kenner unter Ihnen mögen sich das bitte auf der Zunge zergehen lassen, das erste nationale Museum Frankreichs außerhalb von Paris. Ich sage es nochmal, das erste nationale Museum Frankreichs außerhalb von Paris. Also für Frankreich und für seinen Zentralismus sozusagen gleichwertig wie die zweite französische Revolution. Dass das möglich war, daran haben die Marseiller lange nicht geglaubt. Und dieses Museum als ethnologisches Museum, das sich dem Mittelmeer her zuwendet, am Wasser liegt, ist benachbart von der Villa Mediterranee, was Sie daneben sehen, der Bau eines italienischen Architekten. Das ist mehr ein Kongresszentrum, ein Veranstaltungszentrum, aber auch ein spektakulärer Bau, der direkt am Wasser liegt, direkt am Meer liegt. Und das ist auch eine der großen Neuerungen in Marseille. Wenn Sie die Stadt kennen, werden Sie sie kaum wiedererkennen. Sie ist zum Meer hin jetzt offen. Das Meer ist zugänglich. Das, was vorher Industriefläche und gesperrt war, ist nun für die Marseiller und für die Besucher der Stadt sozusagen eine Waterfront, wie man auf Englisch so schön sagt, ein Boulevard Littoral, begehbare und erschließbare Zone am Mittelmeer. Und des Weiteren sind dann einige Umbauten, Veränderungen in Gang gesetzt worden, wie die Umgestaltung eines Getreidespeichers, eines Silo in dem Bild unten links. Ein privates Museum, regionales Museum ist gebaut worden, auch an der Wasserseite. Eine alte Tabakfabrik, die schon seit 20 Jahren hinter der Gare Saint-Charles eine Frisch darstellt, ist verbessert und erweitert worden. Das ist so eine Art Gegenwartskunstszene, für die Marseiller jungen Künstler vor allem aus verschiedensten Disziplinen, aus Hip-Hop und Rap und Straßenkunst und so weiter. Und es geht auch noch des Weiteren der Fonds Régional d'Art Contemporain, rechts oben ein japanischer Architekt, der das Gegenwartskunstzentrum gebaut hat. Und was ein besonderer Schwerpunkt ist der Stadt, immer ist Straßenkunst und Zirkus. Die Cité des Arts de la Rue ist eine Produktionsstätte für Marseille und französische Straßenkünstler. Das ist dieser Teil, der in Marseille verwirklicht worden ist. Es geht weiter mit Arles und Aix-en-Provence. Ein neues Konservatorium in Aix-en-Provence ist im Rahmen von 2013 eingeweiht worden. Oben rechts die Fondation Luma in Arles ist noch nicht fertig, ein Baubeginn. Bauprozesse im Rahmen von Kulturhauptstadt sind Prozesse und keine Produkte. Sie werden nicht am 1. Januar eines Jahres abgeliefert, sondern sie werden in Gang gesetzt. Manches verwirklicht sich dann in dem Jahr, aber das Gute ist, dass es danach auch weitergeht. Das ist also nicht etwas, wo man am 31. Dezember sagt, die Bücher sind geschlossen, die Projekte sind beendet, jetzt gehen wir zu anderen Themen über, sondern der Prozess geht weiter. Und dieses Gebäude, was Sie oben rechts sehen, von Frank Gehry entworfen, wird 2017 in Arles eingeweiht als neue Stätte für die Rencontre Internationale de la Photographie, also für eine hochrenommierte Fotografenschule, die in Arles auch jährlich ein Festival haben. Auch das Camp des Milles, wenig bekannt, aber ich komme vielleicht noch kurz drauf. Zunächst Internierung, später Konzentrationslager, in dem Max Ernst, Walter Benjamin, Leon Feuchtwanger, Walter Hasenclever interniert waren in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, dort oft dann geflohen sind, mit Visa nach Mexiko und die USA ausgewandert sind, aber leider eben auch etliche südfranzösische Juden dann nach der Besetzung von den Nazis über Drancy nach Auschwitz abtransportiert worden sind. Auch diese Erinnerungsstätte, die sich sehr auch um gegenwärtige Projekte kümmert, ist im Rahmen der Kulturhauptstadt eröffnet worden. Hier ist nochmal das Museum in einer anderen Perspektive, bei Nacht. Es ist ein sehr spektakulärer Bau, auf den ich jetzt auch im Rahmen dieses Vortrags nicht weiter eingehen kann, der seit seiner Eröffnung am 7. Juni 2013 bis jetzt Mitte Juni 2014, also in einem Jahr, bereits über 2,8 Millionen Besucher zu verzeichnen hat, was eine enorm hohe Zahl ist. Und hier ist sie bei Tag zu sehen, einer der Geniestreiche dieses Projektes ist eben auch diese sogenannte Passerelle, diese Fußgängerbrücke, die das Museum mit dem Stadtteil verbindet, sodass Besucher einfach auch, die neugierig sind, sich dem Museum nähern können, ohne reinzugehen, innerhalb dieser Museumsfassade eigentlich das Museum quasi umkreisen können und dann eben später entscheiden, ob sie reingehen. Das ist nochmal der Blick auf die Villa Mediterranee, der Blick auf den Frack, ein Blick auf eine Spielstätte, die wir selbst im Jahr 2013 als Spielstätte genutzt haben, ein alter Schiffshangar, von wo aus links und rechts die großen Schiffsverbindungen abgehen, nicht nur nach Korsika, sondern auch nach Algier, nach Tunis, in den arabischen Raum. Unten auf der Ebene Rez-de-Chaussee befinden Sie sich in internationalem Gewässer. Oben in der ersten Etage haben wir Veranstaltungen gemacht, Ausstellungen, aber auch, wie Sie hier sehen, unseren Ort gehabt für Familien und Kinder, eine Buchhandlung, ein Restaurant. Das war symbolisch eigentlich, wenn Sie unten im internationalen Gewässer schon sind und Europa eigentlich verlassen haben und in der ersten Etage noch sich mit europäischer und mediterraner Kultur auseinandergesetzt haben. Die kleinere Dimension war Linz, aber immerhin auch neue Investitionen. Das Ars Electronica Center in Linz, das ist das Alleinstellungsmerkmal der Stadt, ein Center, das sich um die Verbindung von Medienkunst, Gegenwartskunst und Nouvelle Technologie bemüht, ist neu gebaut worden im Jahr 2008 und 2009, ist auch heute nachhaltig sozusagen etwas, was mit dem Kulturhauptstadtjahr verbunden ist und was architektonisch und inhaltlich sozusagen einen großen Reichtum darstellt. Soweit einige Beispiele zu den Infrastrukturen. Wie gesagt, es gibt sie auf sehr verschiedenen Niveaus. Es ist keine Verpflichtung als Kulturhauptstadt, dass man Millionen und Millionen investiert. Dazu bedarf es vorher einer klaren Analyse, was braucht die Stadt oder die Region, was will man erreichen, was will man vielleicht auch renovieren. In Marseille ist enorm viel auch renoviert worden, adaptiert worden, zugänglich gemacht worden dafür, um nach heutigen Sicherheitsstandards Ausstellungen zu empfangen. Nie hätten wir Bilder aus Los Angeles oder St. Petersburg ausleihen können, wenn wir bestimmte Museen nicht auf den Stand der heutigen Technik gebracht hätten. Also auch das sind nachhaltige Effekte, die eine Stadt, wenn Sie mir dieses Beispiel erlauben, weil wir gerade in dieser Zeit auch sind, in die Champions League der europäischen Städte führt. Im Jahr selbst ist es dann ein Programm. Und auch dieses Programm, nochmal wie ich gesagt habe, soll eines sein, das unverwechselbar ist. Das in Linz völlig anders ist als in Marseille. Deswegen bin ich auch nicht nach Marseille eingeladen und berufen worden, weil die gesagt haben, du hast das so schön in Linz gemacht, nun mach das mal gleich einmal in Marseille. Das geht gar nicht. Es gibt 2 Projekte von 900 vielleicht, die ich von Linz her adaptieren konnte auf eine bestimmte Art und Weise. Aber ansonsten geht es darum, ein unverwechselbares Programm mit den lokalen Künstlern und Kulturschaffenden einer Stadt und Region zu entwickeln, gemeinsam mit ihnen, aber eben auch über das Lokale hinauszugehen und zu sagen, wie kommen wir auch in eine andere Liga, wie internationalisieren wir uns, wie erneuern wir uns, wie hinterfragen wir das, was wir bisher machen, indem wir schauen, was passiert denn woanders. Und das ist in allen Bereichen, die der Kunstbetrieb eben so hat. Und es entsteht dann, das können Sie nicht lesen, das sollen Sie auch gar nicht lesen. Ich will Ihnen damit nur zeigen, das war sozusagen der Programmentwurf dann für Marseille. Ein ganzes Jahr lang Programm, vom Anfang bis zum Ende, sodass die Botschaft eben auch klar war, wann immer Sie Zeit haben, kommen Sie nach Marseille, Sie finden immer etwas. Das muss die Botschaft sein. Nicht kommen Sie am dritten Wochenende im April, aber auf keinen Fall am zweiten Wochenende im Oktober, sondern das ganze Jahr ein Programm. Deswegen sind Ausstellungen wie das Rückgrat sozusagen des Projektes und dann immer wieder mit Höhepunkten, mit großen Ereignissen, mit Projekten, die eben aber auch was mit der Stadt und der Region zu tun haben oder aber sie weiterbringen. Und da lassen Sie mich kurz Ihnen 1-2 Beispiele sagen. Eines unserer interessantesten Projekte, das wir in Marseille entwickelt haben, ist der sogenannte GR 2013. GR steht für Grande Randonnée, ein Wanderweg, ein Tracking-Pfad, der hier entstanden ist, auf Vorschlag von Künstlern, die sich als Artist-Marcheur, als wandernde Künstler bezeichnen und die in einer großen Acht das Gebiet von Marseille-Provence auf 365 Kilometern durchzieht, unter Einbeziehung vorhandener Wanderwege, Schaffung neuer Anschlüsse verbinden und so weiter. Heute gibt es diesen Wanderweg, GR 2013, rot und gelb markiert. Und er hat die Besonderheit, dass er sie durch Stadt und Land führt. Nicht nur durch Land, nicht nur durch Lavendelfelder und Schafsherden, wie es natürlich die Landschaft in der Provence kennzeichnet, sondern es ist der erste Wanderweg, der durch ein Museum geht, nämlich durch das Mucem. Es ist der erste Wanderweg, der durch auch ein paar schwierige Stadtteile geht, die sogenannten Quartier Nord von Marseille, wo man aber durchaus sicher durchwandern kann, der auch durch Industriebereiche geht und der immer wieder sozusagen auch ermöglicht, dass Sie sozusagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückfahren. Sie müssen nicht die 365 Kilometer am Stück erledigen, sondern können ein- und aussteigen. Der wird auch weiterhin als solcher Wanderweg existieren. Und im Jahr 2013 haben wir ihn eben bespielt, das heißt mit Musik, Theater, Kunstinstallationen, immer wieder Picknicks, sozusagen diesen Wanderweg in das Zentrum gerückt und damit eben auch die ganze Region einbezogen und nicht nur Marseille, aber eben auch Marseille. Und ein zweites Beispiel für ein interessantes Kulturhauptstadtprojekt, das emblematisch sein kann, war Transhumance. Transhumance heißt auf Deutsch so gut wie, so viel wie Almauftrieb oder Abtrieb. Und eine Transhumance ist eine alte provenzalische Tradition. Immer um Pfingsten rum haben die provenzalischen Bauern ihre Schafe und Ziegen in die Alpen getrieben, weil die Provence ja zu trocken wird im Sommer, um noch Nahrung zu bieten. Und das ist früher auf langen Zügen geschehen, mit Pferden, die diese Schafe begleitet haben und war immer ein Volksfest, ein Verabschiedungsfest ein Eintritt in den Sommer, und am Ende des Sommers kamen die Schafe dann vollgefuttert von den grünen Wiesen der Alpen zurück. Heute geht das natürlich mit Lastwagen und Zügen. Die Tradition existiert aber irgendwie noch. Und die Idee war nun, diese Transhumance im Jahr 2013 nochmal stattfinden zu lassen, so wie früher, mit den Schafen, die durch die Städte ziehen. Und dabei war zu sagen, wir machen das aber jetzt nicht nur als lokales Folklore-Kolorit, sondern wir versuchen es europäisch zu gestalten, nicht nur europäisch, euromediterran zu gestalten. Wir laden marokkanische Reiter ein aus Marokko mit ihren Kostümen und ihren königlichen Pferden zu kommen und toskanische Reiter mit ihren Büffeln und mit ihren Pferden. Und 3 Wochen lang durchziehen diese 3 Züge die Provence, bis sie sich an einer Stelle treffen und dann gemeinsam nach Marseille kommen. Und das sah dann unterwegs so aus, war verbunden mit vielen Lesungen, mit Lagerfeuern, mit Sinti- und Roma-Musik, mit immer wieder verschiedensten Vorstellungen. Und dann standen auf einmal am 8. Juni Tausende von Schafe und Ziegen neben dem neuen Museum für Ethnologie und des Mittelmeerraums. Gestern hat mir ein Bürger Freiburgs erzählt, er hat es erlebt und hat gestaunt, als er da war und auf einmal sozusagen gesehen hat, wie die Schafe sich da versammeln. Und dann zogen die durch die Stadt. Und ich kann Ihnen sagen, da standen 350.000 Menschen am Straßenrand. Und ich habe immer wieder gehört, wie die Eltern zu ihren Kindern gesagt haben, das erlebst du nie wieder in deinem Leben. Schau dir das genau an. Das war ein Mordsprojekt, aber ein tolles Projekt, das eben jetzt über eine Folklore hinausgegangen ist. Es ist entstanden aus der Tradition der Stadt und der Provence. Selbst in Marseille hat es am Anfang des 20. Jahrhunderts noch Transhumancen gegeben. Aber es ist eben jetzt zum populären Ereignis geworden, dass wir auf eine europäische, durch die Anwesenheit der Italiener und der Marokkaner, auf eine mediterrane Ebene gestellt haben und als Projekt eigentlich sehr, sehr gelungen, wenn auch logistisch, auch was die Nachbereitung anbetrifft, wenn Sie wissen, was ich meine, nicht ganz einfach. Gleichzeitig, ich zeige Ihnen dieses Bild, weil der Vieux Port, der alte Hafen von Marseille, immer wieder das Zentrum war. Der öffentliche Raum neu genutzt. Das ist auch eine Strategie der Kulturhauptstädte oder dieser Projekte, vor allem den öffentlichen Raum zu bespielen. Ihn für alle Menschen zugänglich zu machen. Die Schwellenangst von Museen und Opern, die manchmal noch da ist, zu überwinden und Kunst und Kultur da stattfinden zu lassen, wo man leicht viele Leute hinkriegt. Und dabei aber ein Niveau zu halten, es nicht nur zum Weinfest oder zur Champignon-Braterei zu machen, sondern eben Qualität von Kunst und Kultur auf hohem Niveau und trotzdem populär zu sein. Und dieses Wochenende im Mai, als hier in 6000 Flammen, Flamme et Flo, ein eher zen-artiges Event im Vieux Port zu sehen war, ist auch für die Marseiller unvergessen. Weil Sie wissen ja, Marseille hat einen schwierigen Ruf als Stadt. Und am meisten hat, glaube ich, die Marseiller von Anfang an überrascht, dass trotz Massenauflauf, 450.000 Menschen zur Eröffnung, 300.000 bei solchen Events, nicht das Geringste, aber auch nur das Geringste passiert ist, sondern es war ein fröhliches, ausgelassenes Fest. Wir als Macher haben Blut und Wasser geschwitzt natürlich jedes Mal, dass nichts passiert, dass keiner ins Wasser fällt. Oder dass nicht irgendwas Schlimmeres passiert, aber es ist eben sehr, sehr gut gegangen. Und die eigentliche Identität von Marseille, nämlich die Kunst, die zwischen den klassischen Disziplinen entsteht, Performance, wie man heute sagt, Hip-Hop, Rap, Straßenkunst, das ist das, was am der Friche La Belle de Mer stattgefunden hat, einem schwierigen Stadtteil. Wir haben also auch versucht, dem Rechnung zu tragen, dass Marseille die ärmste Großstadt Frankreichs ist, mit 30% der Menschen an der Armutsgrenze und 15% Arbeitslosigkeit. Das ist nicht wie das glückliche Linz, das 2% Arbeitslosigkeit hat. Also diese Schwierigkeit immer wieder auch durch das Aufgreifen dessen berücksichtigt, was die Identität dieser Stadt eben auch ausmacht. Ich will Ihnen als Abschluss zu Marseille noch ein spezielles Projekt zeigen, das in einem sogenannten Atelier Euro-Méditerranée entstanden ist. Ein Atelier Euro-Méditerranée ist eine originelle Idee, die wir entwickelt haben. Sie funktioniert kurz gesagt so. Wir haben zeitgenössische Künstler aus dem arabischen Raum eingeladen, eine Zeit, eine Residency, wie man sagt, in Marseille zu verbringen und dort etwas Gegenwärtiges zu schaffen. Und diese Residency sollte aber an kulturunüblichen Orten stattfinden. Das heißt in Bibliotheken, in Krankenhäusern, in Industrieunternehmen, in Firmen. Und diese Residency wurde dann finanziert zu 50% von uns, also aus dem Projektbudget, was wir hatten, und zu 50% von den Partnern. Also stellen Sie sich eine Seifenmanufaktur vor, die es in Marseille noch gibt, die einen palästinensischen Künstler beherbergt, der aus dem Gazastreifen stammt und die Idee hatte, ich mache aus Seife einen Block, einen Schriftblock, der den Artikel 9 der Deklaration der Menschenrechte darstellt, über die Freiheit des Menschen, sein Land zu verlassen, sich im öffentlichen Raum frei zu bewegen. Ein Thema, das für einen palästinensischen Künstler aus dem Gazastreifen nahe liegt. Und 6 Wochen lang hat Tajnir Batni in dieser Seifenmanufaktur an der Seite von Seifenmanufakteuren diese Seifenblocks bearbeitet und daraus ist ein Kunstwerk entstanden, ein Seifenblock, der diesen Artikel 9 der Menschenrechte darstellt und der ist Teil einer Ausstellung geworden, Ici Ailleurs, in dem wir die Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern aus Europa und dem Mittelmeerraum gezeigt haben. Natürlich gehört das Kunstwerk weiterhin ihm. Aber entstanden ist es durch eine interessante Kooperation von Wirtschaft und Kultur an Orten, wo Menschen arbeiten und leben, die ansonsten, Seifenmanufakteure, nicht allzu viel Zugang haben zu zeitgenössischer Kunst. Aber auf einmal wussten, dass da einer ist, der an ihrer Seite Kunst produziert. Und die Seifenmanufakteure, können Sie sich vorstellen, sind alle in diese Ausstellung gegangen. Desgleichen haben viele andere Künstler gearbeitet. Hier der ägyptische Künstler Wal Shawki, der mit Krippenfigurenherstellern aus Aubagne, den sogenannten Santonier, Marionetten gemacht hat und mit Filmhochschülern diese Marionetten in einem Film animiert hat und mit diesen Filmanimationen erzählt hat, die Kreuzzüge aus der Sicht der arabischen Welt. Wie haben die arabischen Menschen die Kreuzzüge des Mittelalters wahrgenommen? Das ist das Thema eines Buches, eines berühmten ägyptischen Romanciers, Mahmoud Darwish. Und Wal Shawki hat das als Animationsfilm gemacht. Das war auch Teil der Documenta in Kassel und das vollendete Kunstwerk dann eben in Marseille-Provence. Gibt es heute, wenn Sie aufs Netz gehen, finden Sie diese Filmanimation. Ist sehr heiter melancholisch, manchmal sehr traurig, wie er die Kreuzzüge eben aus arabischer Sicht erzählt, aber über diese Marionettenfiguren eben auch sehr kunstvoll. Linz 09. Sie sehen, wir haben mit der 0 alles Mögliche angestellt. Mal war es ein Spiegelei, mal war es ein Fußball. Den Kopf des Bürgermeisters haben wir uns nicht getraut zu nehmen. Aber das war auch ein Zeichen, wie man mit einem Logo umgeht. Das haben die Linzer nicht vergessen. Bis heute ist das 09 sozusagen eine fantasievolle Variation. In Linz völlig anderes Thema. Kein Mittelmeer, keine Armut, eine Industriestadt in der Umgestaltung, eine reiche Industriestadt, eine Stadt, wo die Industrie auch noch funktioniert, die Föst, Stahlindustrie, dazu beiträgt, dass nur 2% der Menschen arbeitslos sind, aber eine Stadt mit einer schwierigen Vergangenheit. Denn Linz sollte nach den Vorstellungen eines gewissen Herrn Hitler, der in der Nähe von Linz geboren wurde, schon einmal eine Kulturhauptstadt Europas werden. Und deswegen war Teil unseres Programms bei 2009 auch der Versuch, diese Geschichte in den Griff zu kriegen. Mit den Linzern zusammen zu sagen, komm, wir veranstalten eine Psychotherapie der Stadt, damit dieses Thema mal bearbeitet wird und nicht weiter schwelt, als unbearbeitetes Thema, als unbearbeitete Last. Und deswegen haben wir von vornherein, Sie sehen es von der Laufzeit her, auch schon bevor das Kulturhauptstadtjahr begann, im September 2008 gesagt, wir thematisieren die sogenannte Kulturhauptstadt des Führers. Was war denn das? Was waren denn das für Pläne, die Hitler hatte und die er zum Teil nur zum Glück umsetzen konnte? Und was hat es danach gegeben? Gab es Kontinuitäten? Gab es Brüche nach 1945 in Österreich? Sie wissen, Österreich ist mit der Aufarbeitung dieses Themas sehr viel später angefangen. Der Bürgermeister von Tel Aviv, den wir damals zu Besuch hatten in Linz, hat mir dann mal so etwas scherzend gesagt, ja, die Österreicher, denen ist es ja gelungen, die Welt glauben zu machen, Hitler sei Deutscher und Beethoven Österreicher. Aber dieses Thema war ganz anders als in Marseille oder überwiegend anders als in Marseille eines der wichtigen Themen. Hier beispielsweise ein Bau der Nazis, das sogenannte Brückenkopfgebäude, das an der Stelle entstanden ist, wo mal ein jüdisches Antiquitätengeschäft war und wo wir ein Projekt realisiert haben, das nicht einfach war, wie Sie sich vorstellen können, wenn ich es Ihnen gleich erzähle. Eine Künstlerin hat vorgeschlagen, den Putz von diesem denkmalgeschützten Gebäude partiell abzuschlagen, den Schutt dieses Putzes unten in diese Kolonnadendurchgang zu packen und mit einer Videoinstallation zu erzählen, wie dieses Gebäude entstanden ist. Es ist nämlich entstanden durch Zwangsarbeit von Gefangenen aus Mauthausen. Es ist entstanden durch österreichische und Linzer Baufirmen. Und diese Baugeschichte und was mit diesem Gebäude geworden ist, das war Teil dieses Kunstprojekts im öffentlichen Raum. Als ich das dem Bürgermeister vorgeschlagen habe, Ende 2008, der durchaus ein aufrechter Antifaschist ist, hat er gesagt, ihr seid völlig verrückt geworden. Das kriegt ihr nie durch, das macht keiner mit. Ihr werdet einen Aufstand erleben in der Stadt sondergleichen. Statt Kulturhauptstadt macht ihr Gebäude kaputt und so weiter. Alles, was Sie sich vorstellen können. Aber Sie werden es vielleicht kaum glauben. Die Mehrheit der Bevölkerung fand das richtig gut. Und es hat heftige Diskussionen gegeben. Natürlich gab es ewig Gestrige, aber auf einmal war auch dem Bürgermeister klar, was er seiner Stadt selber gar nicht zugetraut hatte. Die Mehrheit der Linzer hat längst das Bedürfnis gehabt, dass das mal zur Sprache kommt und dass man es mal zeigt. Und dass man das, entschuldigen Sie, wenn ich den Vergleich so gebrauche, das gehandicapte Kind nicht vor Besuch versteckt, sondern es auch vorführt und zeigt, so sind wir. Und heute stellt sich die Stadt Linz, wenn Sie mal auf die Website schauen oder so, sie stellt sich dar als eine Stadt, die mit dem Thema nicht fertig geworden ist, aber die dieses Thema lebt und die dazu steht und die sagt, wir wissen, dass Mauthausen 20 Kilometer entfernt ist. Und so haben wir auch ein Projekt realisiert, das Sie kennen vom Prinzip her, das sind diese Stolpersteine, aber wir haben es nicht als Stolpersteine gemacht, sondern als Graffiti im Stadtraum. In situ hieß das Projekt und erzählte dann Geschichten von Terroraktionen der Nazis, von Widerstand, von kleinen Leuten, von Versteckten, von der Hilfe von Linzer Bevölkerung, die eben auch die Gegner der Nazis versteckt haben und so weiter. An 63 Orten der Stadt war das zu sehen. Und ich zeige Ihnen das deswegen, weil das eines der wenigen Projekte war, das wir in Marseille dann adaptiert haben. Dort hieß es Ici Même. Weil Marseille war auch eine Stadt, die anders als Linz aus der Zeit des Faschismus geprägt war. Es war erst lange eine freie Stadt bis 1942, wohin sich eben Anna Segers fliehen konnte. Es war dann die von den Deutschen besetzte Stadt. Es war die Stadt, in der der älteste Stadtteil von Marseille zerstört worden ist. Und die Stadt, die vor genau 70 Jahren, 1944 im August, befreit worden ist. Und auch das war an vielen Stellen in der Stadt ein Thema und darüber sind mehrere Filme entstanden. Ein Film wird entstehen, der in den dritten Programmen des deutschen Fernsehens zu sehen sein wird. Der Filmemacher ist hier, mit dem habe ich letzte Woche noch in Marseille diesen Film gedreht. Also das ist auch eine nachhaltige Wirkung. Und ein Projekt jetzt nochmal aus Linz, Höhenrausch, das zeige ich Ihnen deswegen, weil dieser circa 2 Kilometer lange Holzparcours auf den Dächern eines Kunstzentrums in Linz bis heute existiert. Kunst in die Stadt hieß das Projekt damals. Da konnte man als Besucher auf diesem Holzparcours entlanglaufen und hat Gegenwartskunst entdeckt. Und jetzt passen Sie auf. Höhenrausch 2 war 2011. Nochmal mit 220.000 Besuchern. Bisschen anderes Thema, aber dieser Parcours. Höhenrausch 3 war 2013. Sie sehen, da haben Sie jetzt dann in die Höhe gebaut. Also Sie können immer noch diesen Parcours gehen. Und wenn Sie jetzt nach Linz fahren, sehen Sie Höhenrausch 4. Sozusagen mit einer Konstruktion, die Föster gebaut hat. Also auch Events, auch Ausstellungen, auch Ausstellungskonzepte im öffentlichen Raum können eine Nachhaltigkeit entwickeln. Irgendwann wird dieser Holzparcours auch dem österreichischen Wetter nicht mehr standhalten. Aber es ist nicht nur 2009 gewesen, sondern mit entsprechenden Zahlen eben auch weiter. Jetzt einige Angaben zum Thema Finanzen. Wie finanziert sich eine Kulturhauptstadt? Ich hatte eingangs gesagt, Kulturhauptstadt ist kein Preis, sondern ein Stipendium. Der Ehrlichkeit halber muss man dazu sagen, ein nahezu selbstfinanziertes Stipendium. Machen wir es am Beispiel von Linz deutlich. Für die Software, fürs Programm, für die Vorbereitungszeit und so weiter hat Linz 09 60 Millionen Euro gehabt. Davon sind 20 Millionen von der Stadt gekommen, 20 Millionen vom Land Oberösterreich und 20 Millionen von der Republik Österreich, also die nationale Ebene. Nur 1,5 Millionen von der Europäischen Union. Also wer denkt, europäische Kulturhauptstadt bedeutet viel Geld aus Brüssel, irrt sich. Brüssel gibt den Titel, der ist viel wert, das weiß man, und sozusagen ein kleines Zubrot für die Portokasse, ein bisschen mehr ist es dann schon, 1,5 Millionen. Und selbst die sind gebunden daran, dass diese Jury, der ich die Ehre habe anzugehören, grünes Licht gibt und sagt, ja, ihr seid gut dabei. Also es ist sozusagen gebunden an ein positives Votum, dass man es auch als Kulturhauptstadt gut ausrichtet. Das ist so ein bisschen eine Kontrollfunktion eben auch. Sie kennen das, bei Wallenstein steht schon, nach Tische las man es anders. Also wenn der Bürgermeister vorher alles Mögliche verspricht und dann heißt es auf einmal, ist doch kein Geld da, dann hat die EU zumindest ein kleines Druckmittel. Aber wir haben in Linz eben fast 11 Millionen Euro privates Geld aufgetrieben. Dazu. Sodass wir insgesamt für diese Software mit 71 Millionen doch für diese Zeiten damals ein sehr großes Projekt realisieren konnten. Hier sehen Sie nochmal die Aufteilung. Die Republik Österreich, ein Drittel das Land Oberösterreich und ein Drittel die Stadt. Und dann kommt eben so ein bisschen was dazu von Sponsoring und Ticketing. Das ist nicht das Hauptsächliche. Das Projekt hat einen sehr hohen Ansatz, demokratische Partizipation zu entwickeln. Das heißt, die Einnahmen aus Ausstellungen und so weiter sind nicht die große Einnahmequelle. Bewusst haben wir in Marseille auch alles sehr flach gehalten. Alle Menschen bis 26 hatten sowieso freien Eintritt. Und die Preise für Ausstellungen waren jetzt nicht so, wie wenn Sie in den Louvre fahren oder wie wenn Sie in die Albertina in Wien gehen, sondern eben auch so, dass sich ein Marseiller das leisten konnte. Und dann sind die Kosten, das jetzt wird es ein bisschen technisch, eben auch verbunden damit, dass ca. 60% fürs Programm selbst ausgegeben werden. Dann brauchen Sie natürlich für Marketing und Ticketing und auch die Gehälter derer, die das organisieren, müssen finanziert werden und so weiter. Das ist so etwas für die, die dann das für Freiburg vorbereiten, kann das eine Referenz sein, dass man sagt, wie ist denn da so ungefähr der State of the Art, wie macht man das in der Kulturhauptstadt und wie versucht man das aufzubauen. Für Linz war das ein erfolgreiches Jahr. Das sieht man an der Zahl der Veranstaltungen, das sieht man an der Zahl der Besucher, die enorm war, wenn Sie sie mit den Vorjahren vergleichen. Das sind enorme Erwartungen, die da auch bedient worden sind. Und man kann es jetzt auch noch mal langfristig sehen. Wie wirkt sich sowas touristisch aus? Linz ist ja keine kulturtouristische Destination gewesen. Es gibt viele Sprüche von Elfriede Jelinek angefangen bis hin zu anderen österreichischen Autoren, dem Qualtinger, die immer so gesagt haben, von Linz kenne ich nur den Bahnhof oder an Linz fahre ich immer nur vorbei. Also typisch Wien-Salzburg fährt man an Linz vorbei. Oder die Radlfahrer an der Donau entlang hielten auch nicht. Heute schon. Weil schauen Sie sich die touristischen Zahlen an, nur die groben. Dann sehen Sie, im Jahr 2009 ging das schön nach oben mit über 10% Steigerung von Nächtigungen. Also hier geht es um Nächtigungen, Übernachtungen in Hotels. Ah, Mist, da ist das zu schwach, Entschuldigung. Also dann muss ich es Ihnen erzählen. Die Zahlen, die bescheidenen Zahlen von ca. 700.000 Nächtigungen pro Jahr, nichts zu vergleichen mit Freiburg, die waren vor dem Kulturhauptstadtjahr sozusagen mal so ein bisschen schwankend. Dann ging es auf einmal 2009, natürlich, wie auch zu erwarten, rauf um 10%. In einem schwierigen Jahr, wo Salzburg, Wien Rückgänge hatten wegen der Wirtschaftskrise, war auf einmal ein Zuwachs von 10% in Linz durch das Kulturhauptstadtjahr. Das ist nichts Sensationelles, das ist immer so. Und dann kommt aber das Interessante in den Jahren danach, dann sind die Zahlen 2010, wie nicht anders zu erwarten, runtergegangen gegenüber 2009, sind aber oberhalb von 2008 geblieben. Und in den Jahren jetzt 2011, 12, 13, und das ist wirklich ein Teil der Erfolgsgeschichte von Linz, liegen die Zahlen wieder fast auf dem Niveau von 2009. Das heißt, der Effekt war nicht nur ein Effekt, der sie 2009 ausgelöst hat, sondern eben der eine nachhaltige Wirkung hatte. Und das ist auch das, was wir derzeit in Marseille erleben, dass sehr viele Leute, die das letztes Jahr aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft haben, dass die jetzt nach Marseille kommen, dass die touristischen Zahlen im ersten Vierteljahr 2014 besser waren als das erste Vierteljahr 2013, wo teilweise noch ein bisschen Skepsis war, eben auch in Frankreich vor allem. Kriegen die in Marseille überhaupt was Gescheites hin und so weiter? Und das hat sich eigentlich sehr positiv entwickelt. Und Sie sehen eben hier die vergleichbaren Zahlen gegenüber Linz. Natürlich sind da die Budgetzahlen höher gewesen. Auch das, was wir an Sponsoring eintreiben konnten, sind höher gewesen. Diese 680 Millionen Neubau und Renovierung, das ist eine außerordentlich hohe Zahl. Das ist nicht in jeder Kulturhauptstadt, kann auch nicht so sein. Das hat eben was mit diesem Nachholeffekt von Marseille zu tun. Und wir sind jetzt dabei, eben auch das auszuwerten. Auch da sind die Zahlen wirklich sehr beachtlich und bedeutsam. Also 11 Millionen Besucher insgesamt, 2 Millionen mehr Touristen als 2012. Und was mich besonders freut, 6 Millionen Besucher in Ausstellung. Das können nicht nur die Touristen gewesen sein, das müssen die Marseiller und die Provenzalen gewesen sein. Und 6 Millionen gegenüber davor, in den Jahren davor, 3,5 Millionen, bedeutet eine viel höhere Partizipation an Kunst und Kultur der lokalen Bevölkerung. Und das ist eigentlich auch das Sinn und Ziel dieses Projektes, so wie es auch Sinn und Ziel dieses Projektes ist, sich international viele Partner zu schaffen. Was uns gelungen ist, das ist immer etwas, was dann auch passiert. Vom Goethe-Institut, das wieder nach Marseille zurückgekehrt ist, was mal verschwunden war in den 90er Jahren, jetzt wieder da ist, also was auch zeigt, dass so ein Projekt auslösen kann, nachhaltig, bis hin zu der Zusammenarbeit mit japanischen Stiftungen, mit dem British Council, mit Pro Helvetia und so weiter. Das sind Effekte, die in einer Stadt dann eben dazu führen, dass auch die Kulturakteure in dieser Stadt in den Jahren danach zumindest die Chance haben, in einer anderen Liga zu spielen und damit auch etwas zu bewegen. Und damit komme ich zum Schluss. Ich habe mir auch überlegt, wie ende ich meinen Vortrag in Freiburg, und dann fiel mir eine Geschichte ein, eine Anekdote ein, die ich in Linz mal erlebt habe, und die will ich Ihnen erzählen, und das ist dann auch der Schluss. Ich war in Linz, da wird man dann ganz häufig eingeladen zu Rotary-Clubs und Lions-Clubs und Parteiveranstaltungen, soll erzählen, was bringt denn das in eine Kulturhauptstadt und was macht denn das mit einer Stadt und so weiter. Und das habe ich immer ganz gerne gemacht. Und einmal bin ich eingeladen worden aus Anlass des 100. Jahrestages der Gründung der Urologie des Landeskrankenhauses Linz. Also es war ein Urologenkongress. Und da habe ich mich gefragt, meine Güte, was erzähle ich beim Urologenkongress über Kulturhauptstadt? Und wie schaffe ich da den Anfang? Und dann fiel mir irgendwann folgendes Bild ein, und damit lasse ich es auch bewenden. Was haben Urologen und Kulturhauptstadtmacher gemeinsam? Sie wollen Steine ins Rollen bringen. Dankeschön.